Deutschlandfunk. Corso. Kunst und Pop.
Heute mit Azadeh Peshman. Hallo. Wir begeben uns heute außerhalb der vorgegebenen Normen und weiten unseren Blick. Das Norient Festival schaut mit seinen Filmen und Performances über den US-amerikanischen und europäischen Tellerrand hinaus. Wir sprechen heute mit einer der KuratorInnen. Und in Argentinien bricht ein Tango-Orchester mit den traditionellen Geschlechterrollen. Auf etwas ungewöhnlicheren Soundpfaden begibt sich auch der Künstler Fred Gibson, der schon für Rita Ora, Ed Sheeran und Stormzy produziert hat. Unter seinem Künstlernamen Fred Again baut er in seinen Songs Sprach- und Gesangsfetzen zusammen und verbindet das Ganze mit orchestralen Einschlägen zu der Abtempo-Nummer Rose Forgive. Made some mistakes, but I still loved you. I guess I couldn't do for you the things you wanted me to. I guess I couldn't do for you the things you Sechs Golden Globes hat Clint Eastwood in seiner 50-jährigen Karriere bekommen. Die Golden Globes, die in der Nacht von Sonntag auf Montag unter Ausschluss der Öffentlichkeit vergeben wurden. Und eben auch die Verleihung, die vor allem in den letzten Jahren immer wieder kritisiert wurde. Deren Karriere also nicht sonderlich erfolgreich war in den letzten Jahren. Ganz anders als bei dem Schauspielerregisseur Clint Eastwood, dem sich eine sechsteilige Dokumentation widmet. Clint Eastwood, ein filmisches Vermächtnis, heißt sie. Ein deutscher Schauspielerregisseur ist auch Kida Khodr Ramadan, der mit Egalité seinen zweiten Spielfilm vorstellt. Doch zunächst geht es in dem Beitrag von unserem Filmkritiker Hartwig Tegeler um die französische Arbeiterfamilie in dem Film Gloria Mundi, Rückkehr nach Marseille.
Eines der universellen Themen des Kinos ist die Liebe. Romantisch, erotisch, betörend. Ungewöhnlich und bitter realistisch aber ist der soziale, ökonomische und lebensalltägliche Aspekt von Liebe, den Regisseur Robert Guédiguian in Gloria Mundi, Rückkehr nach Marseille, ja quasi aufruft. Mathilda, Mutter der Neugeborenen Gloria,
du liebst mich nicht mehr,
antwortet ihrem Mann:
Denkst du, ich hätte die Zeit, dich zu lieben? Ich bin ständig auf der Jagd nach Kohle. Wir können uns nicht mal eine Tagesmutter leisten, Nico. Schnallst du das nicht? Wir sind Versager. Wir haben einfach auf ganzer Linie versagt.
Diese Jagd nach Kohle ist objektives Kriterium, die Behauptung vom Versagen hingegen subjektive Einschätzung, aber nicht weniger systemisch. Zwischen diesen beiden Polen schwankt Robert Guédiguions Geschichte über eine Arbeiterfamilie, die ums wirtschaftliche Überleben kämpft. Dabei scheint diese Drei-Generationen-Gemeinschaft nur ein funktionierender Halt, an den die Großmutter, Putzfrau, auf Nachtschicht appelliert.
Wenn wir untereinander nicht zusammenhalten, dann geht doch am Ende alles den Bach runter.
Gloria Mundi Rückkehr nach Marseille gibt sich nicht der Illusion hin, dass die neoliberale Gig-Ökonomie mit den prekären Jobs der geringfügig Beschäftigten und Selbstständigen, Glorias Vater ist Uber-Fahrer, dass das die Solidarität der Arbeiter befördern würde. Filmemacher Guédiguion, den jemand einmal als den Ken Loach Frankreichs bezeichnet hat, zeigt Mitgefühl, zeigt den Zusammenhalt, aber als Ausnahme. Und Glorias Geburt ist nicht Vorschein auf eine glückliche Zukunft. Nein, ihr Onkel verspricht beispielsweise der Mutter den neuen Job, der alles rausreißen könnte, um ihn schließlich mit seiner Geliebten zu besetzen. Gloria Mundi verheimlicht die Widersprüche seiner Figuren keine Sekunde. Wenn also etwas sehenswert ist, jenseits von Romantik und Kitsch, dann so etwas. 50 Jahre Filme machen, erfolgreich, mehrere Oscars. Das Rezept? Natürlich erwartet man von Clint Eastwood dazu Lakonisches, wenn einer so viel wortkarge Westernhelden gespielt hat. Also, hat man ein gutes Drehbuch, ist man bei 50%.
If you have a good screenplay, you're 50%.
Besetzt man den Film gut, sind das weitere 40%, also bleiben noch 10%, um es zu vermasseln. Dass hinter dieser Filmemacher-Philosophie natürlich ein komplexes Handwerk sowie ein vielschichtiges Leben steckt, davon erzählt die Doku Clint Eastwood, ein filmisches Vermächtnis, die jetzt als Video on Demand bei iTunes herausgekommen ist. Von Steven Spielberg über Martin Scorsese, von Meryl Streep bis Leonardo DiCaprio äußern sich viele zu Eastwood, und dass es dabei auch jede Menge Lobhudelei gibt, ist wohl nicht anders zu erwarten. Sehenswert sind diese 2,5 Stunden trotzdem, weil hier viel zu lernen ist über die Hintergründe der Meisterschaft dieses Schauspielerregisseurs, der ohne viel Worte Emotionen erzählen kann. Oder wie Meryl Streep meint, die im Eastwood-Film Die Brücken am Fluss an seiner Seite spielte. Er hat eine sehr gute Vorstellung davon, wie viel nötig ist, um die Geschichte zu erzählen. Und Martin Scorsese sieht bei seinem Kollegen die traditionelle Erzählkunst Hollywoods aufbewahrt. So wie wir William Wylers, John Fords und Howard Hawks Filme schätzen, so schätze ich ihn, meint Scorsese in der spannenden und aufschlussreichen Doku über den fast 92-Jährigen. Clint Eastwood ist eine Art letzte Spur des goldenen Zeitalters der Hollywood-Studiofilme. Vielleicht würde Clint Eastwood ja Egalité die zweite Regiearbeit von 4 Blocks-Darsteller Kida Kodro Ramadan, in deren konzentrierten Länge von 80 Minuten ja gefallen. Egalité ist wie eine Kurzgeschichte, konzentriert, direkt entnommen aus der Realität, schnörkellos erzählt, ohne Umschweife, rau.
Du brauchst heute auf jeden Fall keine Angst haben. Früher als Kinder wollten wir alle eine Mandeloperation. Da hat man Eis bekommen.
Doch nach der OP ist die Tochter der Berliner Familie Aydin blind. Keiner weiß warum. Vater Attila glaubt, dass die Ärzte gefuscht haben. Wird Attila bei den Versuchen, mit den Verantwortlichen einen Termin zu bekommen, abgewiesen, weil er einen Migrationshintergrund hat?
Bitte machen Sie sich einfach keine Sorgen, es hat sich einfach nur ein bisschen verzögert.
Attilas Erfahrungen sind bedrückend intensiv dargestellt, sein Aufschrei ebenso.
Bin ich ein Mensch zweiter Klasse? Bin ich nichts wert? Bin ich nichts wert?
Der Vater der blinden Tochter versinkt in seiner Verzweiflung und lässt sich zu einer folgenschweren Tat hinreißen. Egalité erzählt keine reine Opfergeschichte. Die Wolte am Ende des Films ist schockierend. Aber Filmemacher Kida Kodro Ramadan bringt die Grunderfahrung von Rassismus und Ungerechtigkeit jenseits von Freiheit, Brüderlichkeit und Gleichheit, Egalité, brutal auf den Punkt. Ein kantiger Film, so wie das Kino immer wieder zu sein hat.
Hartwig Tegeler war das mit den neuen Filmen dieser Woche. Und gleich hören wir die Stimme von Hannah Merrick, eine Hälfte des Popduos King Hannah. Hier die aktuelle Single All Being Fine.
When I was a kid, I went the bed. Her eyes. I was around.
Sounds als Seismographen der Gegenwart verstehen. Das hat sich die Plattform Norient auf die Fahne geschrieben und bildet Subkulturen und Audiovisuelles abseits des Mainstreams und außerhalb Europas und der USA ab. Und ganz ähnlich ist auch die Mission des Norient Filmfestivals in Bern, das heute startet. Neben Filmen und Videoarbeiten gibt es auch Performances und Podiumsdiskussionen. Ich habe vor der Sendung mit einer der KuratorInnen, Rebecca Salvadori, gesprochen und sie als erstes gefragt.
You curated the blog.
Sie haben den Blog Audiovisual Journeys, also audiovisuelle Reisen, kuratiert. Was können die BesucherInnen erwarten?
Audiovisual Journeys is a very special part of the program for me.
Das ist für mich ein ganz besonderer Teil des Festivals. Als ich das erste Mal in Bern war, habe ich festgestellt, dass der Fluss, der durch Bern fließt, ein ganz integrales und zentrales Element dieser Stadt ist, dass er den Menschen etwas bedeutet. Als Kuratorin war es mir wichtig, mich mit meiner Umgebung zu beschäftigen. Ich komme da ja als Außenstehende hin und bemühe mich, immer etwas mitzubringen, was ich wichtig finde, also etwas von draußen mitzubringen. Aber ich möchte natürlich auch neugierig auf den neuen Ort schauen, den ich kennenlerne. Als ich den Fluss gesehen habe, war ich fasziniert. Die Stadt hat eine Verbindung zu dem Fluss. Er hat eine ganz starke Präsenz. Und das ließ mich darüber nachdenken, wie sehr unsere Umgebung unsere Kreativität beeinflusst. Deswegen wollte ich mich mit Musikerinnen und Künstlern beschäftigen, die in ihren Arbeiten Wasser thematisieren und den Fluss. Diese audiovisuellen Reisen versuchen, eine Verbindung herzustellen zwischen britischen und schweizerischen Künstlern, die Arbeiten zu diesem Thema veröffentlicht haben.
You just mentioned, Sie haben jetzt gerade schon das Thema angesprochen, auf das Sie sich konzentriert haben, der Fluss, die Aare in Bern. Wie kam das genau dazu, dass ausgerechnet dieser Fluss Ihre Aufmerksamkeit bekommen hat?
Hannes and Thomas, who run the festival, organized a tour of the city for me, and we were just walking to the different venues and the different cinemas.
Hannes und Thomas, die das Festival organisieren, haben mir eine Tour durch die Stadt gegeben. Wir haben uns die verschiedenen Veranstaltungsorte und die Kinos angeguckt, wo wir Filme zeigen. Und auf dieser Tour habe ich den Fluss gesehen. Ich wusste sofort, dieser Fluss ist die Seele der Stadt. Die Farbe des Wassers hat mich fasziniert. Das etwas andere Grün, das etwas andere Blau. Hannes hat mir dann erklärt, dass er diese spezielle Farbe hat, weil das Wasser aus den Bergen kommt. Ich wollte dann unbedingt mit Menschen in Kontakt treten, die sich mit dem Fluss beschäftigt hatten. Historiker zum Beispiel. Ich war so beeindruckt. Manchmal entdecken Außenstehende das Besondere in Dingen, die für die Menschen, die diese Dinge täglich sehen, ganz normal sind. Deswegen wollte ich die britischen Künstlerinnen und Künstler unbedingt nach Bern holen. Ganz besonders Leah Walker, die ein Musikvideo im Wasser für Tyrsa produziert hat. Sink In heißt es. Oder Nico Solorio aus L.A., der einen Autounfall gefilmt hat, wo das Wasser aus dem Auto heraustritt. Car crash and the water coming out of the car.
You just mentioned one of the works that. Sie haben jetzt gerade auch schon die Arbeit von der britischen Künstlerin Leah Walker erwähnt. Sie arbeitet auch mit dem audiovisuellen Medium und hat sich auch mit dem Thema Wasser beschäftigt in ihrem Video Tyrsa. Wie sieht diese Arbeit konkret aus?
First of all, it's important to say that I'm a video artist myself.
Ich arbeite ja auch als Videokünstlerin und schon mein ganzes Leben lang mit diesem Medium. Ich interessiere mich aber auch sehr für Menschen, deswegen sind viele meiner Filme Porträts über Menschen, Begegnungen, über Beziehungen. Mit Leah Walker arbeite ich schon viele Jahre zusammen. Ich habe noch nie jemanden wie Leah getroffen mit so einem eigenen Blick für Bilder. Ich schätze sie als Künstlerin sehr. Unabhängig von unserer Freundschaft bin ich einfach absolut beeindruckt von ihrem künstlerischen Talent. Auch im Musikvideo von Tyrsa, das ja eigentlich recht simpel gehalten ist. Eigentlich mag ich keine Musikvideos und ihr geht es da ziemlich ähnlich. Das, was sie macht, das sind aber keine Musikvideos. Das sind Momente, Gefühle. Es müssen nicht immer riesige Produktionen, Erzählungen, Konstruktionen sein. Einfach nur ein Tanz kann dir auch sehr viel sagen. Leah lebt in London. London ist ein Zementklotz und sie ist so ein Naturmensch. Deswegen fand ich es so schön, sie und diesen Fluss zusammenzubringen.
So I really thought it was so sweet, this river in the middle of the city.
Das sagt die Videokünstlerin Rebecca Salvadori. Sie hat in diesem Jahr das Norient Filmfestival mitkuratiert. Heute startet es mit Screenings und Performances in Bern und geht bis Sonntag. Ein Teil des Festivals wird online gestreamt. Und das ist Indie-Pop aus den USA, Half Alive mit ihrer Single Hot Tea. I really do wanna be crashing into your shore, wrapping all around you, sinking to the ground floor, ocean deep. Wanna be here at your door at 12 a.m. and sleeping on your porch until you get in. Looking into your eyes endlessly, falling into your life desperately. Sitting in your feet, soaking in all your energy, sipping through my front teeth.
My love, drowning in rivers of peace, taking the piece of the cut, longing for everything. Take it all in life size bites. I'ma be outside up all night in the stars, pale moonrise, longing for everything.
Welche Assoziationen fallen einem vielleicht auch etwas klischeehaft als erstes ein, wenn man an Argentinien denkt? Der Fußballer Diego Maradona, der im vergangenen Jahr verstorben ist, vielleicht Dulce de Leche, die Karamellcreme aus Milch, Vanille und Zucker und natürlich Tango. Und auch das ist recht klischeebehaftet, zumindest wenn man sich die Musik und den Tanz anschaut. Es gibt eigentlich nur einen aktiven Mann und eine passive Frau. Sie folgt klassisch ihm. Doch so langsam brechen die Klischees und die Rollenverteilungen auch im Tango auf. In Buenos Aires ist vor der Pandemie ein queeres Tango-Orchester entstanden. Und nun konnten die 27 Musizierenden endlich wieder auftreten und mit der konservativ-traditionellen Norm der Musik brechen. Diana Hörger hat sich die Musik des untypischen La Empoderada-Orchesters angehört.
Der Klang ist altbekannt. Wer die Augen geschlossen hat, der bemerkt gar nicht, was für ein besonderes Tango-Orchester da gerade in Buenos Aires auf der Bühne steht. Doch sobald das Publikum genauer auf die Bühne schaut, wird der Bruch mit den Traditionen offensichtlich. Der Gesang kommt von einer Person in rotem Kleid, auf hohen Schuhen, mit langen Haaren und mit einem Bartschatten. Alle 27 Musikerinnen und Musiker hier sind transgender, lesbisch oder nicht-binär. Für Valentin, den 26-jährigen Transmann und Bratsche-Spieler, ist das hier nicht weniger als eine Revolution. Das hier ist der Aufstand. Wir wollen die Musik revolutionieren und den Tango neu ausrichten. Valentin lächelt hinter seiner runden Brille, während er das sagt. Es macht ihm offenbar Spaß, die Tango-Klischees über den Haufen zu werfen. Dabei ist das Leben für alle, die nicht ins binäre oder konservative Raster der Gesellschaft fallen, in Argentinien alles andere als einfach. Zwar wurde kürzlich eine Transquote für öffentliche Ämter eingeführt und auch Abtreibungen sind jetzt legal möglich, doch Argentinien ist nicht so fortschrittlich, wie man denken könnte, sagt Valentin. Das Gesetz etwa, das letztes Jahr eingeführt wurde und nun eine Änderung des Geschlechts im Pass möglich macht, sei nicht durchdacht worden, sagt Valentin. Da könne man jetzt zwar entweder Mann, Frau oder eben nicht binär ankreuzen, aber viele Ämter erkennen den Status nicht an. Das ist für viele dann ein Schock, wenn sie merken, dass Menschen in Ministerien wie dem Finanzamt oder bei der Rentenbehörde das nicht anerkennen. Für die gibt es noch immer nur Mann oder Frau. Das ist ein riesiges Problem. Dazu kommt, dass sich viele Menschen in dem stark katholisch geprägten Land nicht unbedingt sicher fühlen können. Noch immer werden viele Frauen von ihrem Partner getötet und auch Menschen, die sich entschließen, ihr Geschlecht zu ändern, leben teilweise gefährlich, weiß Valentin. Vor einiger Zeit, vor einem Jahr etwa, ist ein junger Transmann ausgegangen, um Arbeit zu suchen und er ist nie wieder aufgetaucht. Er ist einfach verschwunden und bis heute wissen wir nichts darüber, was passiert ist. Wir finden, die Behörden haben nicht genug getan, um das Verschwinden von ihm aufzuklären. Die Gesellschaft in Argentinien öffnet sich zwar langsam in Sachen Toleranz, aber der Prozess sei noch längst nicht abgeschlossen. Es ist ein langwieriger Kampf für Respekt und Empathie für Minderheiten, den sie hier kämpfen. Das queere Tango-Orchester ist nur ein Teil davon, sagt Valentin. Das Bild von Mann und Frau als Entweder-Oder aufzubrechen, das sei mit ihrer Musik vielleicht möglich, meinen auch die anderen Musiker. Das Logo ihrer Gruppe, eine Frau mit langen wilden Haaren, die ein Bandoneon spielt, steht für die Veränderungen im Tango, den sie anstreben. Ja, der ursprüngliche, der traditionelle Tango ist konservativ. Sowohl die Musik als auch die Kultur. Aber das wird langsam alles erneuert. Und weil uns der Tango gefällt, haben wir das Glück, ihn zu nehmen und zu aktualisieren. Das ist unser Raum hier, den wir uns aufgebaut haben. Um uns ausdrücken zu können, um zu arbeiten und uns gegenseitig zu unterstützen. In einem Raum, der uns auch schützt.
Diana Hörger war das über das argentinische Tango-Orchester La Empoderada. Kanye West will in Russland auftreten und Putin treffen. Wenn man diese Schlagzeile liest, dann wundert einen das nicht unbedingt. Jemand, der sich auch mit Trump getroffen hat, wird auch gerne mit Putin Hände schütteln. Vor allem, wenn man sich die Gründe ansieht, weshalb der Rapper, der sich mittlerweile Ye nennt, diese Reise unternimmt. Er möchte laut seinem Berater Amir Sudan mit Aras Agalarov, einem aserbaidschanisch-russischen Milliardär, Geschäfte aushandeln. Und der wiederum hat Verbindungen zum ehemaligen US-Präsidenten Donald Trump. Von seiner Reise würde er sich weder von politischen Spannungen zwischen den USA und Russland noch von der Pandemie abschrecken lassen, sagt sein Berater und ergänzt. Aber Ye ist Ye, er kann nicht kontrolliert werden. Und damit endet Corso Kunst und Pop. Falls Sie trotz der Tatsache, dass wir uns in der zweiten Kalenderwoche befinden, noch nicht das Gefühl haben, so richtig in 2022 angekommen zu sein, die folgende Sendung Medias Res schafft womöglich Abhilfe. Dort erfahren Sie in Form einer Glosse, wie Sie positiv ins Jahr starten. Am Mikrofon war Azadeh Peschman. Machen Sie es gut.